Hallo Kati.
Hallo.
Wie geht's dir?
Gut, danke.
Sehr schön, dass ich dich heute ja vor dem Mikrofon habe und dass wir mal ein bisschen was über deinen Job sprechen können.
Ja,
Aber
vielen
sag
Dank für die
mal,
Einladung.
sehr gerne. Sag mal, bevor wir reinstarten, habe ich eine Frage. Was wolltest du werden, als du klein warst?
Als Kunstläuferin.
Eiskunstläuferin. Okay. Okay, das hat nicht ganz funktioniert,
Nee, gar
obwohl
nicht.
du schon auch, also es ist schon auch eine Kunst, was du gerade machst.
Ja. Stimmt, ja, ein bisschen Kunstform, aber nee, die Karriere hat auch nie begonnen, muss ich sagen. Es war immer nur eine Idee. Ich weiß auch nicht, wann die kam.
Okay, gut. Wann hast du dich von dem Wunsch verabschiedet?
Boah, sehr früh, ich glaube, da war ich vielleicht so sechs, sieben.
Okay, gut.
Ja.
Du hast dann was ganz anderes gemacht. Wir haben uns kennengelernt. Da bist du, glaube ich, gerade aus dem Noma raus, richtig?
Kann gut sein, ja,
Auf
stimmt.
jeden Fall
Ja,
warst du in Kopenhagen und bist dann gerade raus.
ja.
Vielleicht magst du einmal erzählen, so wie es vielleicht auch ins Noma kam, was du da gemacht hast, was du vorher gemacht hast und wo du dahin gekommen bist, wo du heute bist.
Sehr gerne. Ist die Frage, wie früh ich anfangen soll in diesem ganzen Werdegang? Schon im Studium?
Oh, das kannst du gerne
Okay.
machen.
Also ganz erste Idee vom Studium oder womit ich angefangen habe, war Architektur. Also noch gar nichts mit dem, was ich jetzt eigentlich mache. Wo ich aber sehr schnell mir dessen bewusst war, dass es tatsächlich zu viel Malen, Zeichnen, Basteln ist und zu wenig Fakten und mir so ein bisschen das Technische daran gefehlt hat. Und dann habe ich nochmal relativ weit aufgemacht und habe Wirtschaftspsychologie gemacht. Und in diesem Studium, wo man ja wirklich so Grundlagen in zwei großen Bereichen legt, hat mich aber dann schon so Verbraucherverhalten super interessiert. Und da bin ich schon irgendwie so auf so einen Lebensmitteltrichter gekommen. Ich wollte nämlich dann ein bisschen später, also nicht nach der Eiskunstlauf-Karriere, wollte ich immer einen eigenen Edeka-Markt haben. Und
Du warst auch schon auf die Marke spezialisiert.
ja,
Ja.
witzigerweise schon. Und ja, weil tatsächlich die Einkaufserfahrung für mich in so einem Edeka als Jugendliche schon irgendwie anders war und besonders war. Und das ist auch das, was mich dann im Studium sehr interessiert hat. Wie kommen Leute eigentlich zu Einkaufsentscheidungen und diese Prozesse? Und das war so diese Konsumentenpsychologie, die mich im Studium sehr fasziniert hat. Und dann war ich auch bei der Edeka im Consumer Research Bereich und wollte dann aber irgendwie doch immer noch näher an das Produkt ran und habe mich dann entschieden, im Master Lebensmittelproduktentwicklung zu machen und bin dann auch de facto näher an das Produkt rangekommen, an die technologischen Prozesse dahinter, Mikrobiologie, also alles, was so das Studium klassisch abdeckt. Und habe mich in diesem Studium sehr also für Fermentation fasziniert und bin so in diese Welt der Mikroorganismen eingetaucht und habe dazu dann auch meine Masterarbeit geschrieben. Und in dem Rahmen bin ich natürlich auf die Culinary-Welt in Kopenhagen aufmerksam geworden, wo natürlich ganz viel fermentiert wird und habe dann gesagt, ich will eigentlich diese Masterarbeit dort vor Ort schreiben und ich will da mit den Leuten in Kontakt treten und bin deswegen im letzten Semester nach Kopenhagen gegangen. Und da die Uni in Kopenhagen sehr, sehr eng auch mit den Gastronomen zusammenarbeitet und damals gab es noch das Food Lab an der Uni in Kopenhagen. Und darüber bin ich dann auch in diese Gastrowelt sozusagen eingetaucht. Und das war dann gerade als Produktentwicklerin für mich super spannend zu sehen, wo wirklich mit den allerbesten Lebensmitteln, die man sich so weltweit vorstellen kann, maximal kreativ gearbeitet wird. Und das ist halt in der Spitzengastronomie. Und dann war ich erst im Geranium in Dänemark, genau, also auch in Kopenhagen und habe da gearbeitet. Und
Drei
dann,
Sterne, ne?
genau, drei Sterne. Und bin danach dann ins Noma, ins Fermentationslabor. Und ich hatte damals halt mit dem David schon Kontakt zu meiner Masterarbeit. Und dann bin ich sozusagen nach dem Geranium in das Fermentationslabor vom Noma und habe da dann alles, was man so fermentieren kann, fermentiert. Und genau, habe da so meine Erfahrung der Gastronomie gesammelt und bin anschließend dann mit Antje auf das Fermentationsbuchprojekt gekommen und habe dazu so ein bisschen meinen ganzen Erfahrungsschatz einmal niedergeschrieben und habe in dem Zuge dann aber auch meine Mitgründer kennengelernt, die Fermentation sozusagen als Schlüsseltechnologie um etwas an der Lebensmittelindustrie zu verändern, eingesetzt haben. Die beiden noch sehr aus dieser biotechnologischen Perspektive und ich bin dann halt als Produktentwicklerin mit dem Lebensmittelbezug, mit dem Verbraucherbezug hinzugekommen und habe dann aus unserem Rohstoff auch wirklich konsumentennahe Produkte entwickelt.
Okay, war auch spannend. Ich hänge gedanklich immer noch beim Doppeljackpot Geranium und Noma. Das muss man, glaube ich, auch erstmal schaffen. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Menge Glück gewesen.
Ja, Glück,
Fleiß. Mhm. Auf jeden Fall Disziplin.
Mhm.
Mhm. Cool. Und sag mal, wir wollen ja heute über den Job der Produktentwicklerin sprechen. Wie bist du da konkret rangekommen? Also mal abgesehen vom Studium. Wie wird man das?
Also klar, das Studium würde ich sagen, ist schon eine wichtige Grundlage. Allerdings gibt es ja schon auch Quereinsteigende in diesem Beruf, sei es über eine Kochlaufbahn oder so. Also ich würde schon sagen, Lebensmittelaffinität ist schon mal der Startpunkt. Und klar, wenn man dann sich die Grundlagen legt durch ein Studium, das Studium, würde ich sagen, bietet auch immer noch, und das war sowohl bei mir im Bachelorstudium, so diese Vielfalt, also irgendwie die Möglichkeiten aufrechtzuerhalten. Und das Masterstudium mit Produktentwicklung bietet das ja auch eigentlich. Also man kann wirklich super viele Sachen danach machen, sei es in sogar irgendwelche Rechtsbereiche reingehen, Lebensmittelrecht oder sei es irgendwie in Prüfung, Qualitätsprüfung oder so oder halt wirklich in den Produktentwicklungsbereich reingehen. Also das ist ja schon sehr breit gefächert. Und für mich war aber diese Faszination von, wie Lebensmittel miteinander interagieren, wie die Textur beeinflusst werden kann, wie man wirklich so sensorische Erlebnisse schaffen kann durch verschiedene Rohstoffe, finde ich einfach wahnsinnig faszinierend. Und ein ganz wesentlicher Aspekt, der für mich tatsächlich in dem Studium schon relevant wurde, war der Einfluss, den man mit Lebensmitteln auf ein nachhaltiges globales System eigentlich haben kann, je nachdem, welche Wahl man trifft. Und wenn wir sehen, was wir durch die Lebensmittelindustrie für einen Impact auf CO2 und ja Greenhouse Gas Emission haben, würde ich ganz klar sagen, jede Entscheidung, die ein Produktentwickler trifft, hat einen sehr, sehr großen Impact und kann ganz, ganz wesentlich dazu beitragen, diesen Planeten noch ein bisschen länger belebbar zu machen.
Und wie lange braucht es von, nehmen wir jetzt mal an, also steht da immer ein Studium davor?
Also, ich würde schon sagen, in den meisten Fällen, es sei denn Koch,
ja, okay.
Ausbildung oder Köchin.
Das heißt, du bist schon so 3 Jahre Ausbildung, braucht man Praxiserfahrung zwischendurch? Also ich stelle mir das gerade irgendwie so vor, du kannst zwar dann Rezeptentwicklung als Koch oder Köchin, aber Produktentwicklung ist doch nochmal was ganz anderes, oder?
Genau, also wir jetzt im Unternehmen, wir kombinieren diese beiden Bereiche sehr, weil wir natürlich auch den Mehrwert sehen, dass Köchinnen und Köche mit einem großen Erfahrungsschatz gerade so in die Aromen- und Flavorentwicklung einen super großen Einfluss haben können. Und auch wenn manchmal sozusagen dieser technische Background fehlt, wenn man die zusammenbringt mit Leuten mit dem technischen Background, sehe ich total viel Mehrwert. Deswegen findet man doch in einigen Unternehmen, wo es Produktentwicklungsabteilungen gibt, die etwas größer sind, schon auch Köchinnen und Köche. Vor allem auch dann, um Anwendungsfelder zu testen und ja, so von den fertigen Produkten mögliche Anwendungen in verschiedenen Geräten oder so zu testen. Also das schon. Allerdings gerade da, wo es dann so ein bisschen tricky wird in der Produktentwicklung, von einem kleinen Sample auf Skalierung gehen, Shelf-Life, also Haltbarkeitszeiten zu berechnen und da die Zutatenliste fein abzustimmen, da wird es dann schon sehr technisch und da braucht man auf jeden Fall den Background und das Studium, würde ich sagen. Meines Erachtens ist es in vielen Fällen ein Masterstudium, wo ein Bachelorstudium irgendwie vorausgegangen ist. Aber es gibt sicher auch ein Bachelorstudium, mit dem man schon einen Berufseinstieg machen kann.
Was sind denn so die Aufgaben einer Produktentwicklerin?
Ja, also eigentlich sehr vielfältig, sei es von komplett neuen Ideen erstmal pitchen. Das ist sicher der spannendste Bereich, wenn man...
Wem pitche ich die? Also das heißt, ich denke mir das aus, wenn ich jetzt zum Beispiel für ein Unternehmen arbeite, dann dann arbeite ich die aus, bekomme ich da einen Auftrag oder?
Genau, also es hängt ganz, ganz stark natürlich von der Struktur des Unternehmens ab, wie dort Innovation gefördert wird oder generell angeregt wird. Oft ist es so, dass ein Marketing-Department relevante Konsumentendaten sich anschaut, irgendwo ein Need erkennt, irgendwo eine Marktnische entdeckt und sagt, hey, das und das Produkt bräuchten wir und dass daraus dann ein Produktentwicklungsbrief entsteht und das an eine Entwicklungsabteilung weitergibt. Und dann gibt es einen Produktentwickler, eine Produktentwicklerin, die darauf basierend Prototypen entwickelt und Rezepturen testet und die dann irgendwo präsentiert werden.
Und wie geht's dann weiter?
Und dann, je nachdem, ob man sozusagen dem Konzept genug Glauben schenkt oder sagt, es ist ein super gutes Prototyp, dann geht es meistens in eine Skalierungsphase, wo man dann auf kleineren Anlagen Pilottests durchführt, guckt, ob die Rezeptur auch in einem technischen Maßstab funktioniert, entweder bei einem Lohnhersteller oder wenn man eigene Anlagen im Unternehmen hat, auf den eigenen Anlagen. Und dann kommen natürlich so diese ganzen Haltbarkeitsdaten, Errechnungen mit hinzu, Tests durchführen, wie lange sind die Produkte haltbar, sowohl sensorisch als auch mikrobiell. Und meistens kommen durch die technischen Versuche dann auch nochmal mehr Datenpunkte, welche Zutaten kann ich dann tatsächlich verwenden, wie sieht dann so eine finale Rezeptur aus, was für Nährwerte ergeben sich daraus. Was für Nutri-Scores zum Beispiel, wenn das Unternehmen die ausloben möchte, kann man daraus errechnen. Und dann hat man als Produktentwickler eigentlich so sehr viele technische Datenpunkte gesammelt und zusammengefasst. Meist kommt damit dann auch mit so einem technischen Versuch, wie sieht so ein Produktionsprozess aus, was für Kosten ergeben sich vor allem daraus für ein Produkt. Und dann wird meistens vom Marketing-Team das nochmal angeschaut, also was für eine Kostenstruktur habe ich dann, ist das Produkt auf der technischen Anlage immer noch genauso gut wie der kleine Prototyp. Manchmal gibt es dann auch noch Verbrauchertests mit den Prototypen, vielleicht nochmal weitere Entwicklungszyklen und dann kommt es im Idealfall zum Launch.
Okay, das klingt jetzt so, als wenn nicht jedes Produkt, das sich in der Entwicklung überlegt wird, auch das Licht der Welt erblickt.
Nee, leider nicht. So ist es leider nicht, weil es gibt an jeder Schnittstelle ja potenziell die Gefahr, dass das Produkt rausfällt, weil technisch nicht machbar oder irgendwelche Zutaten nicht funktionieren, nicht verfügbar sind, es irgendwo einen Konflikt mit Allergenen gibt oder Auslobung, irgendwie von Handelsseiten eine Anforderung gestellt wird, eine vegane Rezeptur zum Beispiel, die dann aber in der Entwicklung nicht erreicht werden kann oder die Verbraucherinnen im Test sagen, uns gefällt das Produkt nicht. Preislich das Produkt nicht machbar ist. Also da gibt's auf jeden Fall überall Hürden, würde ich sagen, wo es Gefahrenpunkte gibt, dass so ein Produkt, was man mal als Konzept oder Idee hatte oder sogar schon auch als Prototyp, auf jeden Fall nicht in den Markt kommt.
Okay, das klingt nach einer Menge Resilienz, die man auf jeden Fall mitbringen muss.
Auf jeden Fall. Ich glaube, man darf nicht an Kreativität und Challenges mangeln, aufgestellt sein, um ein Produktentwickler zu werden.
Ja, das hat sich jetzt gerade so angehört. Auf jeden Fall Kreativität hatte ich so als Stichwort im Kopf. Resilienz in jedem Fall. Aber schon auch ein wissenschaftliches Interesse, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist das Spannende auch für mich an dem Berufsfeld, dass es sehr weit gefächert ist zwischen einem sehr wissenschaftlichen Ansatz bis hin zu einem sehr pragmatischen Ansatz. Also es gibt auch tatsächlich Produkte, wo man sehr wenig wissenschaftliches Know-how hat oder entwickelt hat zu, es einfach gut funktioniert hat und dann auf dem Markt funktioniert. Andere Unternehmen gehen aber eine wahnsinnig wissenschaftliche Ansätze rein und wissen wirklich jedes kleinste Detail über ihr Produkt. Das ist, finde ich, das Spannende in der ganzen Lebensmittelindustrie, wenn man sich anschaut, wie viel, wie oder wie unterschiedlich Produktentwicklung, Markteinführung, wie das auch entschieden wird. Es gibt in manchen Unternehmen entscheiden nur Verbraucherinnen und Verbraucher Konsumententests über Markteinführung. In anderen Unternehmen entscheiden die Gründer oder die CEOs. Also es ist super unterschiedlich, wie solche Entscheidungen getroffen werden. Und da gibt es natürlich auch keine Standards und das ist irgendwie das Spannende daran.
Genau, Thema Standards. Das ist etwas, mit dem du dich, glaube ich, sehr umfangreich in den letzten Jahren beschäftigt hast. Vielleicht magst du mal ein bisschen was über die Produktentwicklung bei euch im Unternehmen erzählen. Mhm.
Ja, also wie ich schon so ein bisschen angedeutet habe, bei uns die Produktentwicklung läuft tatsächlich aus so sehr verschiedenen Blickwinkeln. Also dadurch, dass wir ja dann als Kernunternehmen schon sehr wissenschaftlich aufgestellt sind. Es ist schon eher sehr wissenschaftsgetriebenes.
Weil ihr schon vornehmlich erstmal das Pilzmyzel entwickelt.
Genau, also richtig? Weil unser Schwerpunkt der Unternehmung ist eine Technologie und das bringt natürlich auch einen gewissen wissenschaftlichen Ansatz mit. Viele promovierte Personen, sehr viele Fachbereiche, die da zusammentreffen. Und das schlägt so ein bisschen in die Produktentwicklung über, aber würde ich sagen, ist auch gerade da diese spannende Übergangsphase, dass eben da in der Entwicklung dann auf einmal sehr viel Pragmatismus eher gelebt wird und auch gelebt werden muss, weil man eben aufgrund Startups sind nochmal andere Rahmenbedingungen, man ist einfach ständig unter Zeitdruck, man muss schnell irgendwas entwickeln, man muss mit Produkten oder mit Rohstoffen umgehen können, dadurch, dass wir die selber herstellen, die halt noch nicht komplett verstanden sind. Also meistens ist es ja in der Entwicklung so, dass man Rohstoffe hat, die Spezifikationen haben, die schon lange auf dem Markt etabliert sind, wo dir der Hersteller ganz genau sagen kann, wie du am besten seinen Rohstoff einsetzt in der Rezeptur sogar und auch ein Interesse natürlich auch daran hat. Wenn du selber aber deinen Rohstoff herstellst und einen Einfluss auch noch auf diesen Rohstoff im Prozess nehmen kannst, wie der zusammengesetzt ist, was natürlich wahnsinnig spannend ist, birgt das aber gleichermaßen die Gefahr, dass der Anwendungsbereich hinten, der dahinter gestellt wird, wahnsinnig schwierig und komplex und vielfältig wird. Also du musst bei uns schon sehr pragmatisch und auch leidensfähig sein, wenn nämlich am Anfang des Prozesses irgendwas dann doch spontan geändert wird, dass hinten raus ganz viele Rezepturen davon betroffen sind und du da auch schnell agil sein musst, um Rezepturen anpassen zu können. Deswegen würde ich sagen, ist Produktentwicklung in so einem Startup-Kontext, wo ein Rohstoff auch noch als Schwerpunkt entwickelt wird, schon nochmal was ganz anderes. Aber mindestens so spannend und herausfordernd. Und gerade das, was für mich auch einer der Hauptaspekte war, die als Produktentwickler triffst du so selten auf einen komplett neuen Rohstoff. Mhm. Und vor allem auf einen Rohstoff, den du selber auch noch beeinflussen kannst. Also das ist passierte gefühlt nie. Und das ist für mich das wahnsinnig Spannende und das ist auch für das Entwicklungsteam super, super spannend, dass man da auf einmal so auf beiden Ebenen auch arbeiten kann und einfach einen Einfluss auf den Rohstoff nehmen kann. Gerade dadurch, dass der Produktionsprozess so wahnsinnig schnell ist, kann man in sehr, sehr kurzen Iterationszyklen auch mit einem Entwicklungsteam sprechen und sagen, hey, jetzt will ich die und die Anwendung mal testen. Jetzt will ich aus dem Pilzmyzel mal ein Molkereiprodukt entwickeln. Könnt ihr mir bitte irgendwas in diese Aromenrichtung entwickeln? Könnt ihr die und die Textur hervorheben? Und das hat man sonst ja überhaupt gar nicht, dass man so einen Einfluss auf den Rohstoff nehmen kann.
Wo würde man dann klassischerweise als Produktentwicklerin oder Produktentwickler arbeiten?
Also klassischerweise würde ich sagen, sind es vor allem die großen Unternehmen, die es da draußen gibt, die halt riesengroße auch Entwicklungsabteilungen haben, wo ja regelmäßig neue Flavor-Varianten entwickelt werden oder einfach Rohstoffe auch von Grund auf erforscht werden. Also ich würde sagen, fast jedes größere lebensmittelproduzierende Unternehmen hat eine Entwicklungsabteilung. Je kleiner die werden, umso vielfältiger wird natürlich der Job. Also bei einem ganz großen arbeitest du dann meistens an einer konkreten Produktlinie. Mhm. Je kleiner das Unternehmen ist, umso breiter ist natürlich auch das Portfolio, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Und je nachdem, wie die Unternehmen aufgestellt sind, fände ich wahrscheinlich als Anfangspunkt sowas wie ein mittelständisches Unternehmen super spannend, weil man da eine große Bandbreite eigentlich von verschiedenen Produkten auch abdeckt.
Und dann arbeite ich auf mehreren Produkten oder Produktlinien oder?
Genau, also es ist eben, je kleiner das Unternehmen ist, umso mehr oder so weiter ist das Portfolio natürlich, weil die nicht sich eine gleich große Entwicklungsabteilung leisten können.
Was heißt denn klein oder groß?
Gute Frage. Also auch da muss man sagen, ist wahrscheinlich wieder stark abhängig davon, wie das Portfolio eines Unternehmens wiederum aussieht. Also wenn man jetzt irgendwie an ein Getränkeunternehmen denkt, da ist das Portfolio dann doch wieder ähnlicher. Dann hast du immer wieder ähnliche Rohstoffe, mit denen du arbeitest. Wenn das ein Unternehmen ist, was aber quasi wie so ein Vollsortimenter ist, da hast du dann sehr, sehr unterschiedliche Rezepturen und kannst natürlich auch dementsprechend eine breitere Palette abdecken. Deswegen, gute Frage. Also was ist groß und klein, kann man vielleicht gar nicht so eins zu eins auf die Entwicklungsabteilung zurückführen, sondern mehr die Frage des Portfolios, die so ein Unternehmen auch anbietet.
Und dann im Verhältnis zu den Mitarbeitern.
Genau, genau.
Wie sieht denn so ein klassischer Arbeitsalltag aus? Gibt es den überhaupt?
Also wie sieht so ein klassischer Arbeitsalltag? Also ganz klassisch würde ich sagen, gibt es den nicht, weil das sehr, sehr stark davon abhängt, in welcher Phase der Entwicklung man gerade ist. Also arbeitet man jetzt gerade zum Beispiel in der Prototypenphase, dann ist es viel Laborzeit, viel Recherche von Zutaten, Gespräche vielleicht auch mit Suppliern, also mit Herstellern von Rohstoffen. Wenn das weiter hinten im Prozess ist, dann stehen da mal technische große Versuche an, wo man eben mit Lohnherstellern zum Beispiel spricht, Termine koordiniert, Haltbarkeitsdaten errechnet. Also das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber das macht auch eben den Beruf so spannend, weil er sehr, sehr unterschiedlich und vielfältig ist.
Das heißt wahrscheinlich wieder je nachdem, welche Firma, welche Produktlinie sind diese Phasen wahrscheinlich auch unterschiedlich lang, oder?
Absolut, genau. Also es gibt Unternehmen, in denen werden in wahnsinnig kurzen Zeiträumen Produkte auf den Markt gebracht. In anderen Unternehmen kann das Jahre dauern, bis ein Produkt vom Prototyp auf den Markt kommt.
Ja, ich glaube, da sprichst du aus eigener Erfahrung, oder?
Also klar, bei uns es kommt nochmal die extra Komponente des Rohstoffes hinzu.
Ja.
Das war das auch, wo du vorhin eingehakt hattest mit Standards und Zulassungen. Da haben wir natürlich irgendwie nochmal so einen Sonderfall. Je innovativer ein Produkt ist, umso mehr Herausforderungen hat man halt auch, was Zulassung auf dem Markt betrifft. Nichtsdestotrotz würde ich da auch sagen, hängt das gar nicht zwangsläufig von der Größe des Unternehmens ab oder wie es strukturiert ist, sondern auch wie Entscheidungsprozesse getroffen werden.
Vielleicht ist es auch typabhängig, aber macht es mehr Spaß, einen kompletten Rohstoff zu entwickeln oder wenn man schon so eine Produktlinie hat und, also einfach will ich jetzt nicht sagen, weil für mich klingt das immer noch wie 150 böhmische Dörfer, oder einfach nur einen neuen Flavor auf den Markt zu bringen. Oder kommt es auf den Typ Mensch drauf an?
Ja, 100% kommt es auf den Typ Mensch drauf an. Bist du eher jemand, der Prozesse mag, Prozesse optimieren will, das ist dann fast eher so ein bisschen ingenieursmäßig, würde ich sagen. Also bist du so ein Tüftler-Optimierer, dann ist es auf jeden Fall der Prozess. Dann ist es manchmal auch nur ein Ingredient auszutauschen oder sogar das fertige Produkt auf der Linie, also auf der Produktionslinie, schneller zu machen, zum Beispiel über Rezepturanpassungen. Oder bist du jemand, der über Kreativität, du willst verschiedene Produkte, also so mehr an der Anfangsphase einen ganz weiten Funnel haben, ganz viel testen, ausprobieren. Also würde ich sagen, es ist ganz stark typabhängig, wo im Prozess so deine Stärke oder deine Präferenzen liegen.
Was muss ich denn überhaupt für ein Typ Mensch sein?
Was für ein Typ Mensch du sein musst? Ich würde sagen, kreativ, neugierig, wissensbegierig. Das sind vielleicht die Punkte, die man mitbringen sollte. Ja.
Und wo geht's dann hin, wenn ich vielleicht auch mal das Unternehmen gewechselt habe? Vielleicht habe ich auch mal, weiß ich nicht, wechselt man die Branche, macht man erst Getränke, dann vielleicht Snacks oder bleibt man immer bei derselben Konsistenz?
Ja, ist, würde ich sagen, auch so ein bisschen typabhängig. Also klar, je konkreter du bleibst in deiner Kategorie, umso mehr Fachwissen baust du natürlich auch auf und umso spezifischer wirst du und umso schneller wirst du auch in der Entwicklung. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass viele auch Produkte wechseln, Kategorien wechseln und springen, einfach aufgrund der Vielfalt der Lebensmittel und wie spannend es ist, in die Vielfalt der Lebensmittel einzutauchen. Aber es gibt auch viele Personen, die zum Beispiel dann nochmal auf eine Technologieseite wechseln oder irgendwie sagen, sie gehen zu einem Maschinenhersteller. Mhm. Das ist natürlich auch ein super spannender Bereich und nochmal ganz anders. Aber auch das ist irgendwie auf jeden Fall möglich.
Was ist da so ganz anders?
Dass man sich natürlich viel mehr mit dem Prozess auseinandersetzt und dann ist man viel mehr, also dann arbeitest du ja gar nicht mehr mit Rohstoffen, sondern bist dann wirklich nur noch auf so einer technischen Prozess, physikalischer Parameter Ebene unterwegs und wenig noch in einem Labor zum Beispiel einen Teig entwickeln oder ein Getränk entwickeln, das ist dann schon nochmal ganz anders.
Wann bin ich denn reif für so einen Job? Weil es klingt jetzt auch danach, als bräuchte ich schon viel Erfahrung. Oder als wird zumindest meine, je mehr Erfahrung ich habe, desto routinierter bin ich wahrscheinlich auch.
Ja, aber ich würde gar nicht sagen, dass es automatisch heißt, je mehr Erfahrung, umso besser ist die Entwicklerin, weil...
Was ja cool ist für einen Einstieg.
Absolut, genau. Also ich gerade als Startup habe ich natürlich im Team auch super viele junge Leute. Und gerade wenn es in einen Bereich geht, der so ein bisschen innovativer ist, wo vielleicht gar nicht so viel Grundlagenwissen vorhanden ist, ist es natürlich super wertvoll, Leute zu haben, die super motiviert sind und sich in Sachen reinbeißen und wirklich irgendwie einen Mehrwert schaffen wollen und irgendwie nochmal den 10. Versuch durchlaufen lassen und irgendwie nochmal eine kleine Rezepturanpassung versuchen. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, hängt es ganz stark mit dem Bereich ab, wo man arbeitet und dann einfach der Neugierde und der Motivation, die man mitbringt.
Sehr gut. Was sind so die Entwicklungsmöglichkeiten?
Also die Entwicklungsmöglichkeiten, du kannst natürlich irgendwann ein Team leiten von Entwicklern und da würde ich sagen, also das hängt dann auch wieder sehr stark davon ab, was so dein Schwerpunkt ist, ob du wirklich so ein Fachexperte werden willst und eher in einen ganz konkreten Bereich eintauchen, zum Beispiel Aromen oder sowas.
Riesenfeld, ne?
Riesenfeld, genau. Und da kann man halt Experte werden, Expertin drin werden. Oder ob du sagst, dir liegt mehr mit Teams zu arbeiten, mehr Teams anzuleiten, junge Produktentwicklerinnen und Produktentwickler dann auch auf dem Weg zu begleiten, selber erfahrener zu werden, technische Versuche zu machen. Also da würde ich sagen, sind so ja die Experten- und die Managerkarriere eigentlich möglich.
Was ist dann Einstiegsgehalt?
Gute Frage. Glaube ich, hängt dann auch wieder stark davon ab, klar, in welchem Feld du anfängst.
Also, wahrscheinlich auch welches Unternehmen.
Genau, und welches Unternehmen. Ich würde mal irgendwie was von so einer Spannbreite zwischen 40, 50, 60.
Zum Einstieg.
Ja, zum Einstieg ist wahrscheinlich ein bisschen hoch. Je nachdem, was man für einen Abschluss auch hat, wiederum. Ja, okay. Ne? Also wir haben ja auch Produktentwickler, die sind promoviert, die dann wieder eine ganz konkrete Fachkenntnis haben. Das muss man ja auch alles, der Ausbildungsgrad hat natürlich einen wesentlichen Einfluss da drauf. Aber ich würde mal sagen, realistisch vielleicht so mit 30, 40 Einstiegsgehalt. Okay.
Was würdest du einem jungen Menschen raten, oder sorry, egal wie alt, was würdest du jemandem raten, der Lust auf Produktentwicklung hat?
Ich würde generell, glaube ich, immer Leuten raten, sich das Berufsfeld einmal anzuschauen.
Wo
also
kann man das?
Irgendwie in der Form von einem Praktikum. Allerdings auch dann nicht abgeschreckt sein, weil das Berufsfeld eben so breit ist. Also vielleicht mal wirklich zwei Extreme sich anzugucken, die so ein Berufsfeld ausmachen könnte. Und dann ist für mich der wesentlichste Punkt Neugierde, Motivation. Ganz klar. Also immer neugierig bleiben, offen sein, offen sein für Leute mit Erfahrung, aber auch gleichermaßen sich nicht zu sehr nur auf den Erfahrungsschatz von Leuten berufen, sondern auch trauen, anders zu denken, Andersartigkeit mal auszuprobieren, nicht immer nur, weil es so gemacht wurde, es so zu machen, sondern auch einfach mal was Neues zu probieren, neue Rohstoffe zu probieren. Also da würde ich sagen, ist ein sehr großes kreatives Feld.
Ist das gerade ein guter Zeitpunkt, um in die Produktentwicklung zu gehen?
Ich würde sagen, es ist immer ein guter Zeitpunkt, um in die Produktentwicklung zu gehen. Wir haben im Lebensmittelbereich große Herausforderungen, wie eingangs gesagt, viele Klimathemen. Wir brauchen auf jeden Fall gute Produkte auf dem Markt. Wir haben viele Themen gerade, die in der Lebensmittelindustrie diskutiert werden. Prozessierung von Lebensmitteln, also wo wirklich Know-how, Weiterentwicklung, Innovation gefragt ist. Deswegen würde ich sagen, es ist immer ein guter Zeitpunkt, motivierte Leute für die Branche zu gewinnen.
Sehr gut, das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in diesen Bereich mal reinzuschnuppern. Völlig egal, wie alt man ist. Es klingt auch nach niedrigschwellig, also dass du einfach mal reingehen kannst und nicht zwingend studiert haben musst oder promoviert haben musst, sondern du kannst auch ganz niedrigschwellig mit einer Ausbildung reinstarten oder als Quereinsteiger oder Einsteigerin. Also sehr spannend und vor allem mit ganz viel Kreativität und auch einem Wissenschaftsinteresse.
Absolut.
Sehr schön. Kathi, vielen Dank.
Gerne.
Sucht ihr eigentlich gerade?
Wir suchen immer nach guten Leuten.
Also im Zweifel einmal bei dir melden.
Ja.
Herrlich, vielen Dank.
Danke dir.